Herzlich willkommen bei
«Tichtel Mächtel», dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 287 mit mir, Philipp Rüegg, mit dem Luca Fontana.
Hallo.
Und dem Samuel Buchmann.
Hallo miteinander.
Ja, wer auf unserer Seite war, der weiss vermutlich schon, was wird kommen. Es ist voll pflastert mit News von der CES in Las Vegas. Und ja, dementsprechend werden auch wir den Podcast in diesem Zeichen halten. Wir haben, es hat ganz viele Sachen gegeben. Wir haben uns auf ein paar beschränkt. So hätten wir können 5 Stunden über die Sachen reden. Und ja, wir haben uns Roboter rausgepickt. Monitore und TVs und Nvidia hat auch ganz viele News vom Stapel gelassen. Dann im Big Screen reden wir über den neuesten Knives Out. Ich habe komplett den anderen Titel vergessen.
Deadman, wake up.
Wake up, Deadman. Wake up, Deadman.
Sorry, wake up, Deadman. Siehst du, ich habe es auch noch falsch. Wake
Knives Out steht im Mittelweg, glaube ich, nur noch ein bisschen irgendwo.
Tatsächlich, der Regisseur Rian Johnson findet das ein Scheiß. Er ist ja der Meinung, jeder von seinen 3 Filmen steht für sich. Der erste heisst Knives Out, der zweite Glass Onion, der dritte Deadman, wake up.
Wake up, Deadman.
Er findet es scheiße, aber Netflix will natürlich, dass man das erkennt als Reihe. Darum ist es immer
drin. Ja, aber ich meine, du siehst, es ist schon einfacher.
Ja.
Und ich meine, es ist immer die gleiche Person dabei. Ja gut, früher hast du irgendwie Miss Marple und so. Wollte, hast du noch gesagt, die Miss Marple filmen oder so?
Das Knives Out ist einfach irgendwie blöd, dass die Serie soll beschreiben. Und der erste heisst nur so, das macht ihm wirklich Sinn.
Das stimmt, ja.
Knives Out, a Knives Out Mystery.
Ja.
Heißt er so?
Nein,
natürlich. Das wär's logisch. okay, später.
Ich hätte es sofort geglaubt. Genau, und zum Schluss noch Escape from Duckhoff. Das Spiel, das schon ein paar Monate alt ist, aber ich erst jetzt dazu gekommen zum Spielen und es hat sich gelohnt. Genau, aber wir springen in die News.
News aus der Tech-Welt.
Fangen wir doch an mit Robotern, die uns hoffentlich die Arbeit abnehmen. Unsere Arbeit als Podcast ist hoffentlich noch nicht, aber vielleicht die Hause im Haushalt. Hey, und es hat schon einige abgefahrene Sachen gegeben. Gerade mal vorweg, bei all denen hat es kein Datum und keinen Preis. Sie sind aber schon so vorgestellt worden, als würden es nicht jetzt irgendwie in 10 Jahren kommen, sondern glaube schon irgendwie in diesem Jahr. Also, den Eindruck habe ich zumindest bekommen. Zumindest der erste, der ist vermutlich der, der als erstes kommt, nämlich ein Staubsaugerroboter, der Stegen laufen kann. Mm. Es gibt ja schon solche, die können Schwellen überwinden. Der Lorenz hat ja schon mal so einen getestet. Mm-hmm. Und ich weiß nicht, ob er mal die Videos gesehen hat. Es ist schon irgendwie wie so ein Baby, das irgendwie über irgendein Ding kraxelt. Und es hat irgendwie, ich sagen, hat eine Minute fast, oder so, für eine Schwelle. Also, nein, nicht
also jetzt
eine
neue meinst du, oder?
Nein, der alte.
Der alte heißt nicht, ja. Okay.
Für eine Schwelle. Und der hat jetzt auf der Seite wie 2 Beine. Erinnert ein bisschen an den Star Wars Roboter aus dem Game. Aus dem Star Wars Jedi Survivor. Weißt du, mit so.
Ah, der, wo ich da in meinem Hintergrund sehe.
Ja, genau. Wer das Video schaut, der sieht ihn dort, obwohl man sieht ihn nicht vom Profil. Er hat halt wie so ein Bein aus 2 Gelenken, oder? Mm. Also auf eine Art wie mehr ein Bein haben, einfach unten dran hat er dann Rolle.
Also sind wie so Hinterbein von einem 4-beinigen Tier, finde
ja, genau, ich. Eigentlich so. Und die kann er dann ausfahren und dann kann er halt so einen, er tut dann wieder so den Kopf auf die Stege und dann zieht er so Bein an und kommt dann die Stege drauf und kann dann die Stege auch putzen. Er hat dann wie so ein Bein mit der Rolle, steht dann auf der unteren Stufe und dann fährt er so hin und her und er hat irgendwie 30 bis 40 Sekunden, um so einen Stufen zu überwinden. Also es sieht schon sehr träge aus.
Gut, aber ich finde das cool, oder? Weil ich meine, genau, ja. Der hat ja den ganzen Tag Zeit. Ja, das
richtig. Besser zu. Du bist ja nicht dabei, wenn das passiert.
Genau. Das ist okay.
Hey, habt ihr noch Staubsaugerroboter?
Ja, absolut. Nein.
Bist du zufrieden damit?
Mein Roborock, den ich habe? Absolut, ja. Ich liebe es. Sind 5 oder 600 Franken die besten, die ich investiert habe seit langem.
Okay.
Das ist ja doch schon ein paar Jahre her. Nein, ich bin extrem. Ich habe einen von Roborock, glaube der S7. Ein kleiner, ist jetzt schon ein paar Jahre älter, aber ich bin extrem zufrieden mit dem. Und ich würde nicht halb so viel Staubsaugen und Boden. Weil er macht ja beides. Also, du nicht nur Staubsaugen, sondern er nimmt gleichzeitig auch noch Feucht auf. Und das ist halt schon ein Killer-Feature gewesen. Und er sieht auch, er erkennt auch Teppiche und tut beim Teppich dann natürlich den Wischmopp lüpfen, weil er will ja nicht, dass er den Teppich nass aufnimmt. Und halt auch sein ganzes Mapping ist wirklich absurd gut. Und du kannst auch wirklich so Zonen einrichten, dort wirklich nicht. Das ist ein bisschen heikel, dort schon. Und am Schluss habe ich es ist wirklich ein fucking geiles Gerät, wo das geliefert hat, was ich mir erhofft habe.
Ja, also ich überlege mir halt eben immer erstens, genau, wir haben ein paar Schwellen und eben Stegen hätte ich natürlich auch, also wenn ihr das wirklich auch noch könnt, aber bei uns ist halt mit Kind, weißt du, wo irgendwie, ich müsste immer vorher aufräumen, den ganzen Boden frei machen, das ist immer das Problem.
Das ist so, das muss ich auch. Also ich muss natürlich schon ein bisschen aufräumen und Hindernisse wegnehmen, aber ich sage mal, das, wenn ich dafür nachher heimkomme, weißt du, wenn ich, bevor ich irgendwie rausgehe und poste ins Gym und ich komme dann nachher heim und der Boden ist perfekt, also fast perfekt, ist verdammt gut gesaugt und nass aufgenommen, dann mache ich das gerne. Also wenn ich würde nur das, wenn ich würde Staub saugen, müsste ich das sowieso machen, wenn ich wollte richtig Staub saugen. Und drum.
Und hast du einen Grund, um es machen?
Also, und jetzt habe ich einen Grund, zum machen und wirklich sieht, das Ergebnis ist wirklich verblüffend gut. Und das, dann machst du es irgendwie auch. Dann bist du auch motiviert.
Also wenn mal einer kommt, vielleicht kann ich dann testen, wir haben genug Steigen bei uns.
Ja.
genau, und also ich kann auch so Rampen runterfahren. Ich weiss jetzt nicht, wer in seinem Haus Rampen hat.
ja, aber, weißt du vielleicht jemand, der behindertgerecht
ist? Ja, Rollstuhl hast du.
Rollstuhlgängig. Hast du vielleicht so Sachen?
Nicht gerade am Massenmarkt, aber ja. Bei diesem Preis eh nicht unbedingt. Hey, übrigens, das ist ja genau von Roborock, eben der, den du hast. Die anderen iRobot, nicht iRobot, doch iRobot, doch.
Doch.
Die sind ja eigentlich der Marktleader gewesen, früher, und die haben die Bankrott angemeldet vor ein paar Monaten.
Ja. Die werden aufgekauft. Die verschwinden nicht komplett, sie werden aber aufgekauft. Und das ist krass. Das ist dafür, dass iRobot mal wirklich sowas von der Art der Marktleader war. Und
den haben wir gehabt.
Ja. Das war so die Marke im Roboter-Staubsauger-Game. Und jetzt sind sie einfach. Ja, und sie sind auch viel zu teuer gewesen. Das war immer ein bisschen der Vorwurf gewesen. Sie sind super, aber sie sind viel zu teuer. Und dann sind eben Chinesen wie Roborock und so gekommen, die viel günstiger gewesen sind und mindestens gleich gut.
Ja. Genau, dann hat es noch zwei andere, die ähnlich sind, und das sind mehr Haushaltsroboter, und eben, das ist noch verreckt. Das sind beide Sättig, die sind aber so gross wie ein Kind, oder? Also vielleicht, keine Ahnung, 1,30, 1,50, je nachdem. Und rollen, haben aber beide Arme. Der eine hat noch irgendein Display, also der erste ist der Onero H1 von Switchbot. Ey, und der kann, also laut Video, kann der eigentlich ziemlich alles, also, weißt du, der kann irgendwie die Wäsche ausräumen, einräumen, der kann Fenster putzen, der kann irgendwie die Pfanne, den Toast wenden, den Geschirrspüler ein- und ausräumen. Und ja, sieht nur verreckt aus. Und das wirklich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles funktioniert.
Das ist, weil es nicht funktioniert, kannst du dir das nicht vorstellen. Es hat doch jetzt auch schon, letztens hat es irgendwie zwei gegeben, die es gezeigt haben. Das war mega Hype gewesen. Vor allem in den Tech-YouTube-Kanälen schon gewesen. Die vom Wall Street Journal hat irgendwie getestet und nachher, also am Schluss ist auch irgendjemand hinten dran gehockt und hat den gesteuert, mehr oder weniger. Ich glaube, erst wenn ich es mit eigenen Augen sehe, ganz ehrlich.
Absolut. Und ich meine eben noch, was kostet er? 20'000 Stutz oder 100'000? Der wird beschrieben mit 22 DOF, also Degrees of Freedom. Das ist so ein Messwert. Und der Boston Dynamics Roboter, sozusagen ihres Topmodell, wo ich jetzt glaube, wo ich gerade letztens gelesen habe, dass der jetzt irgendwie sozusagen in Betrieb geht, der hat 29 von DUF, also das ist noch ein bisschen weiter. Aber keine Ahnung, klingt, also, genau, das sind auch Sättig, wo das ist nicht so ein Konzeptmodell, sondern es wird so verkauft, das wird der abrissen, das wird jetzt den gleich verkauft. Darum, ich freue mich auf lustige Videos.
Und vor allem Fails.
Und der andere ist der LG Cloyd, der Home Robot. Der ist auch ähnlich. Der hat einfach nur ein Display im Gesicht. Ein bisschen ähnlicher, wie man sich die vorstellt. Beide natürlich weiss. Und der kann echt die ähnlichen Sachen. Der hat noch Finger, einzelne.
Das sind so halb humanoide Roboter, kann man vielleicht sagen. Oder sie sind sowieso nicht jetzt ganz wie ein Mensch, aber haben so zum Teil so ein bisschen menschliche Züge, wie so ein Gesicht. Und
aber es ist schon lustig. Es ist schon eben pure Science-Fiction von früher. Und ich würde schon auch behaupten, in den nächsten 10 Jahren wird zumindest Bonzen-Sättig in der Hütte haben, nehme ich an.
Hey, vielleicht, ich weiss es nicht, ja, kann sein.
Ja, vielleicht also sagen wir so, wir werden es definitiv noch erleben, dass das normal ist, habe ich das Gefühl.
Das glaube ich, schon auch, ja. Wir leben noch genug lang und ich glaube, es
wird
schnell genug weiterentwickeln. Ich frage mich am Anfang vor allem halt auch, wo die Schränkungen sind. Wenn ich jetzt da so die Bilder sehe, wie er dort Geschirr in den Geschirrspüler tue, so muss das exakt genau das Geschirr sein von LG, wo genau er kann mit seinen Sensoren, nicht einfach irgendetwas, was du in deinem Schrank hast und das, und braucht es dann noch Sensoren im Geschirrspüler selber, damit er weiß, genau die Anordnung, er kann einräumen, aber nur genau den Teller in diesem Fach und ja nicht anders.
Ja, so weil eben, der LG, der ist natürlich vor allem kompatibel mit all diesen LG-Haushaltsgeräten. Also das heisst nicht, so haben sie einfach demonstriert, oder? Und du weißt jetzt natürlich nicht, genau, wenn er zu deiner Miele-Maschine kommt, wo ich allerdings nicht recht weiss, wie ich verdammten Suppenteller einräumen soll, bin ich sehr gespannt, wie der Roboter das meistert.
Ja klar, gerade bei uns in der Schweiz, gell, wir sind halt ein Mietervolk, wir haben halt einfach die Geräte, die eingebaut worden sind, und wir können nicht einfach sagen, jetzt will ich alles austauschen mit LG oder Samsung oder was auch immer.
Ich glaube, man unterschätzt auch, wie komplex das ganz viele so alltägliche Arbeiten sind für einen Roboter. Oder wir mit unseren Armen und so, wir sind extrem gute Roboter, wir sind eine wahnsinnig gute Motorik. Und wenn du schon sich ein bisschen etwas ändert, oder genau wie du sagst, hast einen anderen Teller, oder ich meine, der eine faltet einen Pulli zusammen, und also das sieht aus wie, als hätte ich eine Kuh in der Schnarre gehabt. Also, das ist überhaupt nichts, oder? Und ich glaube, das geht viel länger, als man denkt, bis das wirklich smooth funktioniert, sage ich jetzt mal.
Jede Hütte ist anders, genau jede Schublade, dann klemmt die Schublade vielleicht damit ein bisschen. Und also
ich würde schon etwas anderes ins Feld führen übrigens. Ich finde es auch gut, da haben wir vorher mal eine Diskussion gehabt. Ich fände das eigentlich blöd, wenn das ein Roboter alles macht. Und auch das Staubsaugen bin ich immer dagegen. Ich kann zwar so einen Kabellosen, weißt du, wo du einfach schnell kannst nähen und so. Aber ich finde das eben alles therapeutisch, so ein bisschen. Ich putze noch gern und fällt mir schnell Wäsche zusammen zwischendurch. Und wenn es einfach wegfällt, ja, dann keine Ahnung. Es scrollst einfach noch 2 Insta-Videos mehr. Ja, okay, super.
Es ist halt eine Zeitfrage. Ich meine, bei uns mit Familie merkst du halt schon, wir sind zum Beispiel immer am Waschen. Du bist wirklich immer. Es hat immer Wäsche, jeden Tag. Und die musst du immer verräumen und zusammenlegen. Machen wir das meiste nicht. Und die Maschine musst du jeden Tag ein- und ausräumen. Darum, ich finde den Roboter auf eine Art dumm, aber wäre schon auch froh, wenn es jemand würde machen für mich.
Ja, okay. Ja.
Aber ja, genau, das wäre das. Dann gibt es noch viele andere Sachen. Dort hat es recht viele News gegeben bei Monitoren und TVs. Und ich bin gerade froh, habe ich mir noch keinen neuen Fernseher gekauft. Weil ich jetzt wieder das Gefühl habe, ich muss vielleicht doch noch mal 2 Jahre warten, bis all die Sachen dann dort auch drin sind. Was sind da die coolsten Sachen? Der heisseste Shit?
Ja, also wenn du so argumentierst, dann wirst du immer 2 Jahre warten. Weil das wird immer der nächste geile Shit kommen und der wird immer erst in 2 Jahren und etabliert sein. Aber wenn du nächstes Jahr einsteigen willst, ich glaube, der grosse TV-Trend, den du auf dem Radar halten solltest, ist RGB Mini-LED oder RGB Micro-LED. Das ist das gleiche Prinzip, einfach leicht verändert in der Ausführung. Es ist eine Weiterentwicklung vom klassischen Mini-LED-Backlight bei LCD-Fernsehen. Wir reden jetzt also nicht von OLEDs da, sondern von LCD-Fernsehen. Die werden ja von hinten mit LEDs quasi beleuchtet, gestrahlt, die Pixel werden vom Hintergrundlicht zum Strahlen gebracht. Das sind Dioden, die Farben, die das Bild machen, die selber strahlen. Und ich sage mal, bis vor 2 Jahren oder bis letztes Jahr war Mini-LED so ein die Speerspitze gewesen. Das sind halt einfach besonders, besonders kleine LEDs. Je mehr LEDs du hast, desto mehr kannst du quasi individuell oder kannst du einbauen in einem Panel und individuell ansteuern. Und das bringt dann ein Bild möglichst schnell an einem OLED-Bild. Was neu ist, RGB Mini-LED ist jetzt halt einfach quasi, es ist nicht bei Mini-LED, ist das Prinzip, du hast meistens ein weißes oder sogar ein blaues Licht, das nachher von Filter oder von Quantum Dots, je nachdem welche Technologie du nimmst, gefiltert wird oder sogar die Lichtwelle selber umgewandelt wird in einer Farbe. Das funktioniert sehr, sehr gut. Aber man hat herausgefunden, hey, wenn wir direkt könnten rot, grün und blaue Mini-LEDs einbauen, geht das Ganze noch ein bisschen effizienter und ein bisschen besser. Du hast weniger Filterverlust und vor allem du hast mehr Farbvolumen. Farbvolumen bedeutet auf Deutsch übersetzt vor allem mehr Punch bei sehr, sehr hoher Helligkeit. Also dass es rot bei einem sehr hellen Fernseher immer noch schön satt wirkt und nicht ausbleicht. Und das ist halt Bei LCD-Fernsehen, die strahlen, vor allem bei den Mini-LED-Fernsehen, die strahlen teilweise brutal hell. Darum ist das sehr, sehr wichtig, dass das der Fernseher kann.
Hast du denn bis jetzt bei LED, das weiß ich gar nicht, warum sind dort die hellen Farben nicht satt gewesen? Also haben die auch noch irgendwie ein weißes Subpixel gehabt?
Nein. Es ist wirklich einfach die Helligkeit selber. Es ist wie wenn du bei, ich stelle es mir immer ein bisschen vor, wie wenn du in Photoshop angehst und einfach Helligkeitsregler aufentust, dann wird irgendwann mal alles bleich und weiß, oder? Und du willst natürlich nicht einfach die Helligkeit, sondern die Luminanz von der Farbe erhöhen, oder? Und das ist das, was halt bei RGB Mini LED viel, viel besser ist als beim herkömmlichen Mini LED. Ach, die ganze Physik dahinter, das ist ein Rabbit Hole zum Reinkehren. ja, genau. Und das ist so ein bisschen letztes Jahr schon an der CES, ehrlich gesagt, angekündigt worden. Das ist eine komplett neu. Ich habe letztes Jahr 2025 schon Bericht darüber geschrieben, wo es noch sehr, sehr so war, so, ja, das Jahr, es könnte sein, dass wir das ja mal auf den Markt bringen. Vielleicht, weiß auch nicht. Hisense ist dort ein bisschen so federführend gewesen. Und nachher ist aber nicht gross was gekommen. An der IFA in Berlin letzten August, September, habe ich dann tatsächlich ein paar Prototypen mit eigenen Augen gesehen bekommen. Besonders beeindruckt hat mich dort vor allem Sony. Sony, die an der CES 2026, soweit mir ist, nicht vertreten ist.
Dort sind doch nie dort, oder? Die machen immer ihr eigenes Ding.
Ja, genau, da sind seit ein paar Jahren, glaube ich, eben nicht mehr dort. Das ist mir eben auch aufgefallen. Ja, und darum ist das ja vor allem halt die Bühne für Samsung, LG, Hisense, TCL dort gewesen, zum zeigen. Und das Jahr scheint es so, als ob es wirklich auf den Markt kommt. Das kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Was für mich noch ein bisschen so die Einschränkung ist, sind vor allem bei den Grössen, es sind sehr, sehr grosse Fernseher, die sie dort zeigen. Offenbar auch da, wie bei Micro LED. Jetzt muss ich gerade überlegen, Micro-LCD. Micro-LED. Micro-LED, wo nicht das gleiche ist wie RGB Micro-LED. Danke an den Hersteller wieder mal für die verwirrte Namensgebung.
Danke Samsung, danke.
Das Problem ist wieder mal einfach, das Zeug klein zu bauen. Je kleiner, desto schwieriger. Und so die wohnzimmertauglichen Grössen, 55 und 65 Zoll, sind sehr, sehr schwierig. Samsung sagt, wir könnten es theoretisch schon. Wir schauen aber mal, ob es der Markt wirklich will. Und dann machen wir es vielleicht. Sony war dort der Einzige bis jetzt, der mir wirklich direkt bestätigt hat, nein, wir wollen mit einem 65 Zöller kommen, direkt auf den Markt. Samsung und Hisense und TCL, die haben vor allem grosse Grössen gezeigt. Die haben 130 Zoll grosse Tönder zeigt und uns das als, also sie verkaufen es immer so als, schaut mal, wie gross wir die können bauen. Als ob das die Schwierigkeit wäre.
Genau.
Das ist genau umgekehrt schwierig.
Genau.
Aber es sieht halt verdammt beeindruckend aus. Es macht sich gut auf all diesen YouTube-Streams und Content-Creators, die dann die grossen Fernseher können zeigen, die 10.000, 20.000 Stutz kosten und nie jemand wird kaufen.
Ich meine, wer hat das Wohnzimmer, das du einen reinbringst, oder?
Ja, das cool. Sind wirklich Fernseher, wo du das Wohnzimmer um den Fernseher rundherum baust. Und nicht umgekehrt. Ja, das ist so das eine grosse, die grosse Sache bei TVs. Rein von der Technologie her, vom Bild her, das, was ich bei Sony gesehen habe und das, was ich auch bei Samsung gesehen habe, hat verdammt gut ausgesehen. Vor allem bei Sony muss ich sagen, obwohl die dort RGB, vielleicht noch kurz der Unterschied zwischen RGB Mini-LED und RGB Micro-LED. Soweit wir bis jetzt wissen, ist einfach nur die Grösse der Diode selber. Mini-LED ist ein bisschen grösser als Micro-LED. Dort reden wir wirklich von weniger als 100 Mikrometer. Was keiner von den Herstellern sagt, ist, ob das nachher wirklich unterschiedlich gut auch aussieht, weil niemand sagt, wie viel individuell ansteuerbare Dimensionen man nachher haben wird. Und das ist nachher
und der Unterschied, das, was muss man sich dann noch betonen, zu richtigem Micro-LED. Ja. Richtiges Micro-LED wäre das 1 Pixel gleich 1 LED, wo kannst du separat ansteuern, genau wie bei einem OLED. Und das RGB Micro-LED, wo Samsung das so getauft hat, hat mit dem nichts zu tun. Ist einfach nicht auf Pixel-Level, sondern es sind auch immer noch Zonen mit wahrscheinlich ganz vielen Pixeln, oder?
Genau. Also wir reden immer noch von Zonen und wir reden auch nicht von einem, bei Micro-LED hast du halt immer noch die modular zusammengebaute Panels, also ein Panel besteht aus 6, 7, 8, je nachdem wie viel Micro-LED-Modul und das ist immer noch, beim RGB Micro-LED ist immer noch ein einzelnes Panel. Also
und darum hast du die Zonen nachher, oder?
Darum hast du nachher auch die Zonen dort. Oder? Also es ist wirklich, es ist nicht, wir sind noch nicht bei der eierlegenden Wollmilchsau, die irgendwann einmal kommt. seit 10 Jahren irgendwann einmal kommt.
Und vielleicht auch noch mal einen Schritt zurück für alle, die jetzt da nicht in dem Game Rabbit Hole so drin sind, in dem TV Rabbit Hole. Also warum ist das so gut, oder wenn man das kann klein machen, die Dimensionen? Du hast dann eine trennscharfe Abtrennung zwischen so ganz hellen und dunklen Sachen. Wenn du zum Beispiel jetzt eine Explosion hast in der Nacht, dann ist jeder Funke quasi kann extrem hell leuchten und auch sehr farbintensiv leuchtet in dem Fall, ohne dass rundum wie so einen heiligen Schein hast, wie du es bei klassischen LCDs hast. Und das hat ja OLED, kann das schon lange. Und wenn man das jetzt auf LED könnte übertragen könnte, dann hättest du quasi den sauberen Schwarzwert rundum. Und es wäre aber extrem viel heller als OLED.
Genau. So richtig, es wäre extrem viel heller und es hätte gleichzeitig kein Burn-In. Also quasi,
ja, okay, ja.
Weil es sind noch unterschiedliche. Bei OLED hast du natürlich so ein, man sagt auf Englisch eben organic, aber es heisst nicht organisch auf Deutsch, sondern Kohlenstoff, keine Ahnung. Es ist einfach ein anderes Material. Und das Material hat halt eine viel kürzere Halbwertszeit als okay. LED. Und darum ist das Problem halt, ja, bei OLED ist immer das Gleiche. Je heller, man kann sie schon heller machen, das Problem ist aber, sie verbrauchen sich dann viel schneller und dann hast du nachher wird das Bild sehr schnell immer dunkler, je länger du den Fernseher hast und du hast immer die Burning-Gefahr. Und das hat halt LED, LCD, die LEDs, die wir für LCD-Fernseher benutzt haben, das halt nicht. Darum sei
jetzt mal so mit dem Burning habe ich das Gefühl, da lese ich ständig wieder irgendwelche neuen Studien, die eben sagen, hey, das ist schon viel weniger, als man irgendwie das Gefühl
hat. Ist auch so, natürlich. Ist auch so, ja. Gell? Also am Anfang, OLED gibt es jetzt seit 2016, 17 so auf dem Massenmarkt und hat sich jetzt in den letzten 8, 9 Jahren natürlich extrem viel besser geworden im Bauen von Panels. Also da gibt schon so viel Schutzmechanismen und wenn du den Fernseher benutzt wie jeder normale Fernseher auch, dann eigentlich ist OLED kein Thema mehr. Es gibt halt immer noch gewisse. Und mittlerweile sind die auch so verdammt hell, muss man auch noch sagen. Also sie sind extrem hell mittlerweile, OLED. Es ist nicht mehr so wie früher, wo man gesagt hat, oh, da in einem hellen Wohnzimmer sollst du kein OLED, da sollst du ein LCD und sonst. Ich finde, nein, das gilt nicht mehr.
Also es läuft eigentlich sehr zusammen, finde ich. Also das LED wird das Schwarz immer besser und bist eigentlich relativ nahe an OLED vom Schwarzwert her. Und OLED wird aber immer heller, bist relativ nahe an der Helligkeit von LED und das Burning wird auch immer weniger zum Problem. Und am Schluss kommt es einfach nicht mehr darauf an, was du kaufst. Es ist einfach alles gut.
Es ist alles gut. Also preislich. Und auch preislich. Ist auch OLED sind mit dem Preis runtergekommen und die guten LCD-Fernseher sind mit dem Preis hochgegangen. Das ist sehr spannend. Ja, das ist so der grosse Trend bei TVs. Ein kurzer kleiner Exkurs noch zu LG, wo ich sehr, sehr spannend gefunden habe, nämlich C-Serie. Das ist sehr beliebt. Ich glaube, auch bei uns im Verkauf auf unserem Online-Shop sehr beliebt, diese Serie, weil C-Serie immer so ein bisschen ist, wir nehmen das Beste vom letzten Jahr und tun das aber zu einem Mittelklasse-Preis dieses Jahr verkaufen. Und für viele Menschen, die sich einen neuen Fernseher kaufen, ist das halt wirklich einfach der Sweet Spot, oder wo sie sagen, hey, ich will einen geilen Fernseher, aber ich will nicht 3'000 Stutz dafür ausgeben. Und für das ist C-Serie halt sehr geil. LG hat bei der C-Serie das Jahr, das hat sogar der Vincent Theo von HDTV Review gesagt, die grösste und mutigste Änderung seit langem gemacht, leider aber halt nur bei den grossen Grössen, bei 77 und 83 Zoll. Diese Grössen werden das Jahr nämlich den RGB Tandem OLED Panel bekommen, wo die G-Serie letztes Jahr hatte. Und das ist einfach wirklich nochmal eine massive Weiterentwicklung beim OLED-Bereich von dem, was wir vorher hatten. Ein wahnsinnig heller Fernseher. Für grosse Grössen also ein Riesenschritt und hoffentlich auch immer noch, aber zu einem verdammt guten Preis. Und die zweite Änderung an der C-Serie, und die gilt dafür jetzt für alle Display, für alle Zollgrössen, ist, sie alle werden den Alpha 11 Prozessor von der dritten Generation bekommen, wo auch die G-Serie das Jahr bekommt. Also sie alle werden den neuesten Prozessor bekommen. Das heisst, die Bildverarbeitung wird bei der C-Serie nochmal besser werden, auch bei denen, die jetzt kein RGB-Tandem OLED haben. Das heisst helleres Bild, heisst bessere Farbverläufe, mehr Punch, Upscaling wird besser sein und halt vor allem auch 165 Hertz, also 165, bis zu 165 Frames per Second für Gamer, je nachdem, ob sie einen PC oder eine Konsole halt anschliessen. Aber es ist ein verdammt geiles Paket. C-Serie wird das Jahr extrem attraktiv, glaube ich, und wirklich ein recht geiler Gamechanger.
Ich habe den, beim 48 habe ich den G6, ist das der letzte? G5? Mhm.
G5 ist der letzte, G6
genau, kommt das. Genau, den habe ich gekauft. Ich kann aber schon mal sagen, ich habe die Bilder geschickt. Und so. Ich habe, glaube ich, vorhin, ich weiß es nicht, C1, 2, 3, keine Ahnung, irgendeiner von denen habe ich gehabt. Und es war schon ein bisschen enttäuschend. Man hat einfach, ich habe einfach mehr erwartet, weil ja alle haben einfach gefunden, hey, das ist der absolute Shit. Und dann findest du so, ich glaube, er ist schon heller. ich bin auch froh, habe ich sozusagen den Fernseher nicht auch noch ersetzt. Den kann ich vielleicht jetzt nochmal.
Ich weiss halt auch nicht bei der 48-Zoll-Version, ob man dort auch wirklich vielleicht sogar noch den alten Panel mit der MLA-Schicht genommen hat, mit diesen Micro-Lens-Arrays und nicht den 4-Stack. vom Tandem.
Also, wir haben es versucht herauszufinden, oder? Irgendwie
ja.
Man findet es einfach nicht.
Man findet es nicht raus. Man findet es nicht raus.
Nein, ich habe einfach keine Info gefunden.
Das kann doch nicht sein. Also, hast du einfach messen, blöd gesagt, wenn du jetzt, also Review-Seite, dann könnt ihr einfach mal das Messgerät anhängen und dann siehst du ja, wie hell das ist. Oder?
Also, sie sind nicht gleich hell wie die Grossen. Das ist so. Aber das ist aber offenbar immer so. Die Kleiner sind offenbar immer, wenn ich...
Ja, das macht auch Sinn, ja, weil wenn, je dichter du es machst, desto näher zusammen sind halt die einzelnen OLED-Pixel und dann wird es heißer und dann hast du mehr Burning und das ist schlechter.
Dann hast du vielleicht auch noch Bleeding, weißt du, das Licht, das in die anderen Pixel überbleedet, wenn sie näher zusammen sind, das könnte
also
auch...
Also der Unterschied sagt schon massiv. Mhm. Also hast du so, ich weiß es nicht mehr, 1200 zu 2000 Nits oder so. Also offenbar sind die Unterschiede schon gewaltig. Von dem her,
aber es ist super Überleitung zu den Monitoren jetzt eigentlich. Ja.
Ja.
Es geht genau darum, oder je kleiner du es machst, das hat Luca vorhin schon gesagt, desto schwerer ist es, zum einen Bildschirm heller machen, also so hell machen und eben so Mikros, LED-Sachen kannst du die Monitore sowieso gerade vergessen bis jetzt. Da komme ich auch immer mal so einen Kommentar über unter den Artikel, wo bleibt Mikro-LED?
Ja, Samuel, sage, mach mal. Alter.
Genau. Also, ich sage, wie Monitore, keine Ahnung, wahrscheinlich in 10 Jahren, wenn überhaupt. Bei Monitoren, dort ist es gut, du hast es vor allem über LED erzählt und bei Monitoren, dort geht es vor allem um OLED. Das ist immer so ein bisschen, Monitore ziehen immer so ein bisschen nach. Also was bei TVs, wie so ein bisschen im Jahr vorher passiert und wirklich auf den Markt kommt, kommt bei den Monitoren dann immer so ein Jahr, zwei später, drei. Und darum, da redet man jetzt vor allem über zwei neue OLED-Technologien. Man muss das dann unterscheiden, weil das sind immer die zwei Hersteller, die man muss unterscheiden, das sind Samsung und LG. Samsung macht QD-OLED und LG macht WOLED, also White OLED. So, jetzt gibt es zwei Hauptfortschritte dieses Jahr. Das eine ist, es gibt hellere OLED-Monitore. Bei LG kommen jetzt eben die Tandem-WOLED-Panels. Sie nennen jetzt übrigens neu offiziell Tandem-WOLED, auch für die Fernseher. Aha. Und nicht mehr Primary, RGB, Tandem, irgendwas. Aus Einfachheitsgründen, sagen sie. Es ist aber eigentlich verwirrend, weil sie haben jetzt Tandem-WOLED und sie haben auch noch Tandem-OLED, also ohne W, wo dann für die kleineren Displays ist, wie zum Beispiel das iPad Pro oder Smartphone-Displays. Anyway, das ist das Erste, also Tandem-WOLED kommt jetzt auf den Markt. Das ist, dass die hintere Schicht, die leuchtet, eben der Four-Stack-Layer hat, also einfach ein OLED-Layer mehr, dann wird er heller, wird nicht so heiß und so weiter. Das ist bei LG. Und bei Samsung gibt es einfach ein besseres QD-OLED. Ich habe irgendwie obendran noch mal so eine Schicht mehr, wo einfach auch noch mal heller macht. Kurz gesagt. Das Erste, also Monitore werden heller, OLED-Monitore. Und das Zweite, was jetzt wirklich nur für Monitore wichtig ist und für TVs überhaupt nicht, das ist, dass sie umstellen auf so ein klassisches Subpixel-Layout. Bis jetzt ist immer das Problem bei OLED-Monitoren, dass sie, also jeder Pixel hat ja wie verschiedene Subpixel, also die Farben, rot, blau, grün, grün, blau, RGB. Und bei LG, also bei OLED, hast du immer noch ein weißes Subpixel dazu gehabt. Das war rot, grün, weiß, blau, ist glaube ich die Abfolge bis jetzt. Anyway, du hast einfach wie ein Subpixel mehr gehabt als bei einem klassischen LCD. Und das gibt ein Problem, weil Windows und Mac, also die Betriebssysteme, die rendern dir Text immer für das klassische Subpixelmuster RGB. Und wenn du jetzt ein anderes Subpixelmuster hast, dann hast du nicht mehr so eine Kante, gibt es so ganz, ganz feine Farbsäume. Also dann ist es irgendwie auf der einen Seite ist es dann ein bisschen grün, auf der anderen Seite ist es ein bisschen rot. Und es ist sehr fein, wenn du ganz, ganz nah rangehst, bei Monitoren mit nicht so hoher Pixeldichte, dann siehst du es. Aber unterm Strich heisst es einfach, dein Text sieht weniger scharf aus. Bei klassischen OLED-Monitoren. Und eben bei LG ist das, weil sie einfach noch ein weißes Subpixel drin haben. Und bei Samsung, also bei QD OLED, ist es, weil ihre Subpixel nicht nebeneinander angeordnet sind, sondern dreieckig. Mhm. Und dann hast du das Problem auch. So, jetzt dieses Jahr machen beide Herstellerpanels mit dem normalen RGB-Design nebeneinander Streifen, genauso wie LCD. Das heisst, der Text sieht nachher exakt so scharf aus wie auf einem LCD. Gut. Das sind die zwei Hauptveränderungen. Bei QD OLED hat Samsung noch so eine neue Beschichtung drauf geklatscht, die soll verhindern, dass das Bild bei viel Umgebungslicht so ein bisschen, das Schwarz nicht mehr so schwarz ist, sondern mehr so violett. Das war bis jetzt immer ein Problem gewesen. Und ein grosser Nachteil gegenüber den LG-Panels, weil die haben so einen Polarisationsfilter drauf, dann bleibt es schwarz. Mhm. gut. Und so ein weiterer kleiner Trend übrigens noch ist, es gibt jetzt also 5K und 6K-Monitore für Gaming. Also 5K-Auflösung, 6K-Auflösung. Das sind extrem viele Pixel. Also das kennt man vielleicht von den Mac-Displays, auf den Apple-Displays, so Studio-Display und Pro-Display, XDR, die haben so Auflösungen. Und also Samsung hat zwei gebraucht von denen, LG hat auch einen gebraucht. Und da bin ich sehr skeptisch, weil ich finde, weißt du, so die Pixeldichten, es wird dann gar nicht mehr viel schärfer und du brauchst sehr Leistung.
Ja.
Also einfach...
Ich meine, der, den du testet hast, ist ja... Absurd. Wie viel? 5K, 2K haben sie nicht?
Der ist 5K, 2K, das ist aber weniger. Weil also 5K bezieht sich auf die Auflösung in der Horizontalen und 2K ist in der Vertikalen, hast die gleiche Auflösung wie bei einem 4K-Monitor. Oder? Und jetzt 5K, also das richtige 5K in Anführungszeichen, bei 16:9 Format, hat dann 5000 mal, ich weiß gar nicht, 2800 irgendetwas. Ah, okay, also ist noch mehr.
Yeah.
Und bis auf 6K reden wir gar nicht. Oder? Also wenn du da Pixel anfängst, wirklich zählen, wo man die Grafikkarte berechnen
muss, dann kommst du einfach ins... 2K habe ich mir das schon überlegt, oder? Dass es dort schon, eben, man ist ja jetzt oft schon am Limit, oder? Selbst mit der teuersten Grafikkarte und dann hast du noch mehr. Ah, das ist nochmal noch mehr.
es gibt, LG hat ein Gegenmittel für das, sich natürlich ausdenkt. und zwar, sie haben jetzt ein AI-Upscaling im Monitor. Also das heisst, du schickst niedrige Auflösung an den Monitor, ich weiß auch nicht, zum Beispiel 4K oder 1440p, was auch immer, und dann nachher wird das im Monitor nochmal upscaled.
Du stehst schon Software upscaled. Also, nein, ja, hart. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Weil Upscaling macht ja jeden Monitor, aber eben...
Aber halt so richtig, oder? Mhm. Eigentlich wie Nvidia DLSS Upscaling zum Beispiel.
Wie wird denn das funktionieren? Dann macht das Nvidia AMD und so ein Upscaling und dann macht das andere nochmal ein Upscaling. Und, hey, das kann doch nicht gut.
Ich habe mich auch gefragt, was denn passiert, wenn du es doppelt upscalen lässt. Oder du lässt es einfach vom PC einfach in richtiger Dings rendern und vielleicht macht der Monitor das bessere Upscaling als Nvidia. Ich weiß es nicht.
Oder vielleicht gibt es noch mehr Input-Lag, weil der Monitor muss auch noch mal etwas verarbeiten, bevor es dir darstellen kann.
Das kann nur so sein, eigentlich, oder?
Genau, da habe ich auch Angst, dass es wieder einen Lag noch mal gibt, weil das brauchst du ja wieder Rechenleistung. Ja. Der Vorteil wäre wahrscheinlich, dass es halt dann Rechenleistung übernimmt, die deine Grafikkarte sonst machen muss. Mhm. Das heisst, du bräuchtest ein weniger starken PC, weil halt im Monitor auch noch irgendein Chip steckt.
Ja.
Hey, ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen mehr so mit Passwords, um sich zu schmeißen. Ja, Upscaling und so.
Muss ich das als erstes deaktivierst nachher?
Wahrscheinlich.
Wie beim Fernsehen.
Ja.
Also ich glaube, 5K-Gaming oder einfach Gaming in dieser Pixeldichte, ich glaube, das wird nie ein Ding werden. Oder eben nicht in nächster Zeit. Oder weil da reden wir von 220 Pixel pro Zoll. Das ist wirklich extrem viel. Also dann... Ein normaler 27-Zöller mit 4K hat 160 Pixel pro Zoll und das ist schon sehr viel und sehr scharf. Also finde ich für Gaming eigentlich nicht so sinnvoll, aber gut, musst halt mit grösseren Zahlen um dich schmeißen. Drum, ja. Und das Zweite, wo in die gleiche Kategorie geht, Samsung hat einen Monitor vorgestellt mit 1040 Hertz Bildfrequenz. Ja.
Geil.
Ja, geil, oder?
Geil!
Aber ich meine, es ist ein IPS-Panel, also es ist halt LCD, ist nicht OLED und dann bist du wahrscheinlich am Schluss gleich wie bei diesen 500 Hertz OLEDs, die du eh schon hast. Also auch dort, es ist so ein bisschen um sich schmeißen. Ja, das sind die Trends. Es gibt ein paar konkrete Produkte, wo ich mich recht freue. Es gibt von LG gibt's einen neuen 39 Zoll Widescreen. Der ist ein bisschen kleiner als der 45 Zoll, der jetzt so das Flaggschiff ist.
Schwinzig. 39, schwinzig.
39 Zoll mit 5K, 2K Auflösung. Also hast du ja sehr hohe Pixeldichte. Und eben mit dem Tandem OLED. Das heisst, er ist sehr viel heller. 165 Hz und ein bisschen weniger stark gekrümmt. Nur 1500R, das finde ich sehr schön. Der alte ist 800R gekrümmt, der ist sehr festgebogen.
Der wäre voll geil, wieso kann er nicht irgendwie 9 Zoll grösser sein?
Ja, ich glaube 39. Ich habe jetzt 45, ich sitze jetzt in dem Moment vor einem 45 Zoll. Ich finde das cool, aber ich glaube im Fall 5 Zoll mehr oder weniger. Ich weiß nicht, ob mich jetzt das stört.
Aber darum 10, 9, mehr.
Ja, ich weiss, mehr ist mehr. Der hat übrigens nicht das neue RGB Stripe OLED. Und es hat einen Grund, es hat übrigens auch einen Trade-off, das habe ich vorher nicht erwähnt. Also das RGB-Muster, du hast jetzt kein weißes Subpixel mehr, das ist zwar gut für Textschärfe, aber das weiße Subpixel hat natürlich für mehr Helligkeit gesorgt. Ah. Und es ist ein Trade-off. Also entweder machst du RGB und hast schärferen Text und leuchtendere Farben. Das ist gleich wie bei QD-OLED, oder? Dann hast du nicht das Problem, dass dann bei hellen Farben das Zeug ausbrennt quasi, weil das Weiße einfach alles überstrahlt. Sondern dann hast du auch eben die sehr hellen Gelbtöne, Rottöne. Aber der Nachteil eben ist dafür, es frisst mehr Licht. Die Farbfilter fressen mehr Licht, wenn du kein weißes Subpixel mehr hast. Und dann bist du wieder bei 250 Nits. Das ist etwa so viel wie vorher.
Vielleicht auch mal, wieso? Ich wollte alles.
Du willst alles? Darüber geredet. Ich weiss, du willst alles. Dann musst du gleich zu Samsung gehen, weil bei Samsung ist es tatsächlich so. Dort ist das QD-OLED heller geworden, bist jetzt bei etwa 300 Nits. Und du kannst gleichzeitig RGB Stripe Layout haben, weil die sind ja vorher eh schon, haben eh schon kein weisses Subpixel gehabt. Das heisst, es macht dort nichts aus. Dort ist einfach die Anordnung, die sich ändert. Dort gibt es so 34 Zoll Ultra-Wide, also noch kleiner, auch nicht für dich, viel, tut mir leid.
Vielleicht zwei von denen?
Vielleicht zwei von denen übereinander.
Vier? So übereinander?
Nicht übereinander. Dort übrigens nur mit 1440p Auflösung, also so, die sind wirklich auf Gaming ausgelegt. Aber wir haben halt das RGB-Muster, haben 360 Hertz, sieht auch noch gut aus, wenn du jetzt mit 34 Zoll happy bist, brauchst du nicht so viel Grafikleistung oder mit dieser Auflösung. Weil das andere ist halt dann auch wieder 5K, 2K, da hast du vorher gesagt, das sind so Auflösungen, da brauchst du Grafikleistung. Das ist auch unsäglich. Darum, ja, also das sind die zwei Ultra-Wides, die es gibt. Und wo ich mich vor allem darauf freue, ist einfach eine normale 32 Zöller 4K-Auflösung mit Tandem-OLED. Einfach heller. Wunderschön.
Ja, so wär's.
Aber der hätten aha, aber eben, der hat das nicht das RGB-Zeugs.
RGB hat er nicht. Aber weißt du, ich muss ja sagen, also das tönt sehr gut mit dem schärferen Text. Also ist auch so, es ist dann ganz sicher schärfer.
Nein, gut, auf dieser Größe, ja, stimmt. Ich vergesse, also, 32 geht es eh. Ja, ja, klar.
Also weißt du, die Pixeldichte ist sowieso schon so gut, bei irgendwie 140 Pixel pro Zoll. Es ist jetzt schon scharf. Also ich sitze ja jetzt vor allem mit, ich glaube, 125 Pixel pro Zoll. Der LG, den ich jetzt habe, ist auch OLED. Hey, der Text ist wunderbar scharf. Also,
nein, das ist
ob es jetzt noch ein bisschen schärfer ist oder nicht.
Aber ich sage, für meinen Case, mit 48 merke ich schon, das könnte wirklich schärfer sein. Weil ich brauche nicht zum Arbeiten. Das ist so. Und ich sehe dort auch die
Säume.
Wenn ich mich manchmal darauf achte, weißt du, auf die Farben, dann stört es mich wieder kurz, oder? Und dann muss ich wirklich.
Es ist halt wirklich dort, wo du die extrem hohe Kontrastunterschied hast. Oder? Im Text hast du schwarz auf weiß und das ist halt der grösstmögliche Kontrast, den du dir vorstellen kannst. Und wenn du am Gamen bist, hast du das nicht. Oder?
Ja.
Du merkst das nicht.
Ja. Dort erkommt es ja auch. Also darum hat man ja überhaupt das Layout ursprünglich. Ist es einfach egal gewesen, weil bei Fernsehen, oder, wo OLED hauptsächlich herkommt, dort spielt das überhaupt keine Rolle. Ob jetzt, also, du hast keinen Text drauf, du hast vor allem auch kein Windows und kein Mac, wo irgendwie müsste Text drauf rendern. Ein Pixel ist einfach ein Pixel. Und darum, von dort kommt es. Und ich glaube, der Vorteil war vorher, gewesen, also bei Samsung habe ich das einfach irgendwie gelesen, dort ist es darum gegangen, wenn du es dreieckig machst, dann hast du einen größeren Abstand zwischen diesen Pixeln und dann kannst du die Wärme besser verteilen und dann hast du eben die Haltbarkeit. Es hebt dann länger. Und jetzt, wenn du es halt so näher nebeneinander machst, in dem Strichförmigen, dann hast du ein bisschen grössere Einbrenngefahr. Samsung sagt aber, mit dem Materialfortschritt hat es quasi wieder kompensiert, dass es brennt nicht schneller ein. Und bei LG ist es einfach darum gegangen, wenn es dort nicht mit dem weißen Subpixel gemacht hättest, auch bei Fernsehen, dann wäre es einfach nicht genug hell geworden. Dann bist du irgendwo bei 100 nicht zueinander und dann kommst du halt nie her, oder? Und das geht darum, dort erst jetzt mit dem Tandem-Volet hinten dran.
Ich glaube, eineinhalb Jahre muss ich noch warten, bis es einfach eine Idee gibt, die ich will, mit der Größe, die ich will, mit den Lieferproblemen, die wir haben. Das Gefühl, vor eineinhalb Jahren.
Ja, das stimmt. Also vor allem LG hat ja, da kommt ja der alte GX9, den ich jetzt hier am Testen bin oder getestet habe, der ist so lange nicht gekommen, ist immer noch nicht lieferbar. Darum, ich weiß nicht, ob es beim Neuen dann besser wird. Das ist wirklich ein grosses Problem. Oder? Und ich glaube, also du willst so eine Fernsehgröße auf dem Bildschirm, da irgendwie 48 Zoll. Ich glaube nicht, dass es das jemals gibt, denn mit so RGB und OLED und so.
Also, we'll see. Also, ganz viele coole Sachen. Dann, ja, ob es eigentlich dort drin geht, Monitoren. Nvidia hat auch diverse neue Sachen vorgestellt, eben unter anderem ihr DLSS 4.5. 4.0, das ist das, was es jetzt schon gibt. Und das ist das, was schon auf der neuen Technik basiert, auf dem Transformer-Modell. Und die neuere Version, die hat jetzt einfach das Zeug wird immer besser, weil es so mit Machine Learning und so, einfach weil es mehr Daten hat, wo es kann lernen, weil bei dem Upscaling muss es ja, braucht halt wie Daten, damit es irgendwie besser wird, damit es weiss, wie es da künstlich kann, sozusagen Pixel anzaubern. Mhm.
Aber was ist DLSS?
Nochmal. Das ist das Deep Learning Super Sampling, was SS steht.
Die Abkürzung ist mal gleich, aber was macht?
Ja, das ist einfach ein Upscaling. Das macht aus, gibt es dann immer in verschiedenen Abstufungen, gerade in Games und so. Und das macht dann aus einer niedrigen Auflösung, rechnet es auf eine höhere. Und geht es dann so in Performance, Qualität, in so Abstufungen.
Und die Abstufung ist einfach, dass die Basisauflösung, die es rechnet, genau, je, also immer kleiner, oder? Also genau. Ich glaube, bei Performance ist sie kleiner und bei ja, Qualität genau, ist sie höher.
Ultra-Performance ist, ich weiß gar nicht, was dort die Basisauflösung ist, ultra-niedrig. Bei gewissen Games, Control zum Beispiel, da zeigt es dir immer an, dann siehst du wirklich so, eben, keine Ahnung, 480p oder so, und dann so 4K auf, das ist super krass.
Das sieht ja dann einmal erstaunlich tatsächlich gut aus. Und vor allem, es braucht viel weniger Rechenleistung, das aufzurechnen, als direkt irgendwie 4K darzustellen, oder?
Das ist ja der genau, Witz das ist der Vorteil. Und für das braucht man es, oder? Und Nvidia pusht ja schon lange, dass das eh besser ist und das native Auflösung sozusagen passé ist.
Mm. Aber aus deiner persönlichen Erfahrung, jetzt aus der Vergangenheit mindestens, brauchst du das, benutzt du oft?
Ständig, ja.
Ständig, Subscaling
ich
schon.
Ja. Ich habe einen 50-90er und brauche es.
Ja, ich weiß, ja.
Das ist einfach die scheiß Games. Ich glaube, mir gibt sich mittlerweile auch gar nicht so Mühe, um das zu optimieren, habe ich das Gefühl. Weil, scheißegal, schmeißt es halt nur DLSS an. Und selbst Switch hat sie jetzt, oder?
Aber es sieht ja wirklich, aber es sieht dann schon nicht so gut aus wie nativ gerechnet,
hey, finde ich. Ist jetzt eben noch. Also, ich sehe meistens wirklich keinen Unterschied.
Okay.
Und es gibt Beispiele, gerade Control war also der erste, der wirklich besser aussieht mit eingeschaltetem. Das ist noch irgendwie speziell. Ich verstehe die Technik dahinter auch nicht. Und sie haben jetzt eben gerade auch wieder an dieser Demo eins mit Red Dead Redemption 2 gezeigt. Und da hat auch einer Side-by-Side verglichen und es sieht mit dem neuen 4.5 wirklich besser aus, abgescaled als mit der nativen Auflösung. Und es hat wirklich zum Teil bei Blättern hat man gesehen, dass es ein bisschen schlechter aussieht. Aber das grundsätzliche Bild sage ich schärfer und besser ausgesehen.
Aber Moment. Okay, hold on. Das geht logisch nicht auf. Das kann sein, dass einfach das Upscaling noch irgendwie ein Schärfungsfilter drüber legt und dann finden gewisse Leute einfach so, es sieht schärfer aus und es ist aber einfach überschärft. Also ein nativ gerechtetes Bild wird immer besser ausgesehen, also richtig ausgesehen.
Also ich meine, bei Control, dort sind sich auch alle einig gewesen. Auch ich war bei dieser Meinung gewesen, dass das besser aussieht. Weil, ich meine, ich weiß auch nicht, wie man es beschreiben kann. Auf eine Art ist ja sowieso alles ein künstliches Bild. Und du kommst einfach sozusagen ein Ergebnis über und ein Bild, das dir besser gefällt, oder? Und was die Gründe sind, warum es schöner ist, es ist ja irgendwie alles digital.
Ja, okay.
Ich kann es nicht genauer erklären, aber im Control ist es
wirklich sehr gut.
Ja, wirklich, hat es einfach besser ausgesehen. Und ich weiß auch nicht, beim anderen, ich weiß gar nicht, wie es beim Control war. Ich glaube, das Bild hat wirklich einfach sauberer, vielleicht schärfer ausgesehen, aber es hat wirklich besser ausgesehen. Das war dort recht crazy gewesen. Und das Control ist doch schon 5 Jahre alt. Aber im Red Dead, es gibt einen, ich habe den YouTuber gar nicht rausgeschrieben, aber er hat wirklich auch so Side-by-Side gemacht und das ist wirklich so, das sieht einfach, das ist ein YouTube-Video, sehr noch schwierig zu vergleichen, das in echt, aber und eben, genau, aber bei den Blättern zum Beispiel hat man es gesehen, dort hat es zum Beispiel dann so zum Teil ein komisches Flimmern gehabt mit dem DLSS im Vergleich zum der nativen Auflösung. Hat auch noch so einen Wukong, Black Myth, Wukong, hat auch noch eine Demo gehabt und ich habe da vor allem so Digital Foundry auch Sachen angeschaut und die haben da ein paar auf, die tun dich meistens auf die Sachen aufmerksam machen, die du vielleicht gar nicht würdest sehen. Aber er hat viele Sachen gehabt, zum Beispiel, wo irgendwie Licht hinscheint, oder wenn es dann so hat, zum Boden hat es dann oft so ein bisschen Flimmern gehabt mit dem bisherigen DLSS. Weißt du, das ist ja eh schon hure gut. Das ist alles schon auf so hohem Niveau, aber es ist jetzt einfach alles noch ein bisschen besser geworden. Und ich kann auch zum Teil noch ein zusätzliche Sachen machen. Hey, du siehst irgendwo so eine das Feuer, das brennt und so die Funken, die aufsprühen. Und die hast du im Alter einfach gar nicht gesehen. Da haben sie wie neu können machen, bla bla bla. Kostet aber offenbar auch so ein paar Prozent mehr Leistung. Dafür sieht es einfach besser aus, das neue DLSS. Genau, und das andere ist das Frame Generation. Das ist da, wo der ja sozusagen künstlich Frames berechnet. Da hat es bis jetzt 5 gegeben. Also Frame Generation 5 heisst eigentlich 1 echtes Frame und dann 4 künstliche und jetzt kann es 5 künstliche.
Jetzt kann es 6, ich habe 6
gelesen. Ja, aber ich glaube eben, das ist, man rechnet es glaube ich auf Person, außer ich habe es wieder falsch verstanden, aber 6 habe ich jetzt so verstanden, dass 1 ist eben das echte und 5 sind die, kannst du das sonst nachschauen.
Ja, ist gut.
Es ist einfach 1 mehr als vorher. Und dort ist es so, dass so ein leichtes Input-Lag entsteht, oder? Man hat ja immer ein Input-Lag auf einem Game. Und bei Frame Generation erhöht es das einfach, weil es da halt einfach wie
ja.
künstliche Frames aus dem Hut zaubert. Und da, der Input-Lag ist jetzt dort noch ein bisschen gesunken und hat aber auch viele Sachen gehabt, die es da sonst noch verbessert. Also, die sind zum Beispiel von die Outer World 2 gebracht, wo dann einfach, wenn du ins Weltall rausgeschaut hast, von deinem Raumschiff, dann die Sterne haben dort praktisch gar nicht geleuchtet. Und das ist offenbar bei der alten Technik, hat es dann wie, schwierig, wie die Helligkeit überschrieben oder vermischt, dass die Sterne einfach nicht geleuchtet haben. Also mhm. ganz ein bisschen geleuchtet. Und mit der neuen Technik wird es dann wie, können sie es jetzt richtig berechnen und dann leuchtet die einfach schöner. Und
bei der, also wie so eine Zwischenbildberechnung, oder?
Ja, irgendwie. Also mhm. Das ist einfach Technik besser, dass ja. sozusagen das Bild ja, wieder so aussieht, wie es sollte.
Wenn ich es jetzt bei Fernsehen, auf Fernsehen anwende, das könnte das gleiche Prinzip sein. Wenn du von Interpolation redest, dann redest du zum Beispiel bei Fernsehen, ich will das Bild upscalen oder ich schaue, welches Pixel links, rechts, oben, unten, welche Farbe hat und dann nachher ausrechnen, was könnte jetzt da in der Mitte. Und wenn du wirklich so von Generative AI redest oder wirklich von so einem komplexen Ding, dann nimmt er nicht nur einfach Pixel links und rechts, sondern er tut das ganze Bild analysieren. Und dann sagen, okay, was kommt da in die Lücke hin? Und das führt natürlich zu einem viel besseren Resultat. Und wenn du von Zwischenbildberechnung redest oder Interpolation, würde ich jetzt ableiten, okay, du schaust vielleicht das Frame vorher und nachher an. Und dort ist vielleicht genau in dem Moment, sagt er, gut, ich check jetzt heute, dass da der Stern müsste sein oder dass da der weiße Ding müsste dazwischen sein. Und wenn es mehr Frames tut, analysieren aufs Mal, merkt, aha, Moment, da hat sie eigentlich den Stern und das. Und dann tut er dort ein vieles besseres Bild einfügen, als einfach nur, wenn er nur den Frame vorher und nachher anschaut. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Wäre jetzt für mich so eine logische Erklärung von dem ganzen Zeug.
Es wird einfach besser. Ich muss schon sagen, ich brauche es nicht mehr so oft, weil mir manchmal wirklich auffällt, dass es gerade einen Input-Lag gibt. Aber er ist...
Frame-Gen, ja. Ja,
ja, also das ja. Zweifach. Ich brauche immer zuerst DLSS, weil dort, muss ich wirklich sagen, merke ich einfach nicht den Unterschied. Keine Verschlechterung, aber beim Frame-Gen merke ich es nichts.
Ja, vor allem brauchst du ja, also der Krux an dem ist ein bisschen, du brauchst ja schon eine relativ hohe
ja, genau.
Basis-Frame-Rate, damit es überhaupt kann gescheit die Zwischenframes berechnen und dann bist du so ein bisschen, ja gut, wenn ich eh schon genug FPS habe, dann muss ich es eigentlich nicht einschalten und mir noch den zusätzlichen Input-Lag geben und dort, wo du es wirklich bräuchtest, nämlich wenn du bei, ich weiß nicht, 30 FPS oder so rumdümpelst, dem funktioniert es nicht richtig.
Nein, das ist es ist aber schon mehr, ja, es ist mehr gedacht wirklich für höhere, so 100 ja. aufwärts, wenn du das willst,
schade. Aber dort hast du ja wieder das Problem. Oder? Bei Sachen, wo es dann wirklich, wo du wirklich gerne, ich weiß nicht, 240 Frames hättest auf einem 240 Hertz Monitor, dann sind es meistens irgendwie Shooter. Und dort willst du aber den Input-Lag ganz besonders nicht.
Ja. Hey, also ich merke es im Fall aber, ich probiere es dann einfach aus und es ist je nach Spiel anders. Aber ich habe es schon oft so, dass ich dann sozusagen merke, jetzt ist das Input-Lag ist ein bisschen aufgegangen, aber es wirkt einfach flüssiger.
Ja.
Und eben, ich mache es jetzt auch eher bei Singleplayer-Games, oder?
Ja, ja, ja.
Also beim Outer Worlds zum Beispiel habe ich es, glaube ich, eingeschaltet, weil das wirklich nicht so super gelaufen ist. Habe ich nur so 70 Frames gehabt und dann habe ich es eben eingestellt und dann merke ich, jetzt liegt das Lag. Aber dafür... Es läuft angenehmer und dann lohnt es ihn drin.
Also jetzt, was ich relativ spannend finde da bei ihrem neuen, ist, sie haben ein adaptives Frame-Gen gemacht, wo eigentlich spezifisch auf 240 Hertz Monitoren so abgestimmt ist, wo quasi einfach, es generiert dann Frames, wenn es nötig ist, bis halt auf 240 FPS bist. Und das ist ja gerade in vielen Games hast du ja, je nachdem, wo du gerade anschaust, was für eine Szene ist, ist es ja mega unterschiedlich. Dann laufst du irgendwo durch und es passiert nichts und du hast, weiß nicht, 200 FPS und dann nachher explodiert etwas oder schiesst irgendeine Brumme und dann droppt deine Framerate einfach auf die Hälfte runter. Und das soll genau das, glaube ich, ausgleichen. Das gibt es bei Mac übrigens schon, beim Cyberpunk für Mac haben sie das schon gemacht. Die haben das schon bei Metal Upscaling und so. Das ist wie einfach dynamisch dann generiert wird, wenn du es brauchst und aber immer 240 Frames hast quasi und wenn du es nicht bräuchtest, dann sieht das Bild besser aus und wenn du es halt brauchst, dann sieht halt das Bild ein bisschen schlechter aus, hast du mehr Input-Lag, dafür hast du immer noch die 240 FPS. Ja.
Genau. Dann das andere ist auch noch interessant, RTX Remix, das ist das, wo du alte Games sozusagen aufhübschen kannst, wo du so Path Tracing und Sachen einbauen kannst, wo einfach, sie zeigen oft am Half-Life-Demo, wo dann viel krassere Beleuchtung hat als jemals. Und jetzt dank dieser neuen Ding hat einfach noch interessante Sachen gehabt. Jetzt kannst du viel mehr das Game verändern. Also weißt, ohne dass sie jetzt irgendwie Zugriff auf den Quellcode haben, können sie irgendwie das Wetter und Tageszeit und so Zeugs verändern. Ist einfach ist recht verreckt, was man fängt kann. Und dort kommen ja wirklich auch die Mods sozusagen von denen. Ich habe jetzt wirklich schon ein paar ausprobiert, wo du dann einfach kannst gamen. Und das ist, ich finde das schon verreckt. Einfach die alten Games plötzlich viel geiler ausgesehen. Ja, mal schauen, was dort noch kommt. Genau, dann eben das nächste so grössere, was du bei uns in den Kommentaren auch gefragt hast, ist das eben G-Sync Pulsar. Und das ist, G-Sync ist ja so eine Technik, die im Monitor verbaut ist, wo eben so das Screen-Tearing und all das Zeug soll verhindern, weil es die Synchronisation macht zwischen Monitor und Grafikkarte. Und das Pulsar ist jetzt spezifisch für gegen Motion Blur, also eben, wenn du dich schnell bewegst, das kann es also so Schlieren geben, oder? Und ja, eben, das sage jetzt leider eben nicht bei OLED-Monitoren, die haben das ja eh weniger, sondern bei LCD-Monitoren. Aber die das getestet haben, eben, ich habe so für PC-Gamer gelesen und Digital Foundry, ja, die haben schon gesagt, das sei uhr krass, wenn du das Side-by-Side siehst. Und es ist ja nicht unbedingt etwas, wo vielleicht dich oft stört. Darum ist das, kann es dir dann egal sein, aber wenn du es gerade nebeneinander siehst. Und die Beispiele haben sie gebracht, Overwatch zum Beispiel. Wenn dort so die NPCs, die so eine Schrift oben drauf haben, so ihren Namen oder so, und die durchs Bild laufen, oder, dann ist die Schrift oft schwer zu lesen. Und er hat einfach gesagt, mit Pulsar Monitoren, du könntest das perfekt lesen. Und man ist sich einfach gewöhnt, dass sozusagen gewisse Sachen einfach nicht gut leserlich sind. Das andere Beispiel ist das Anno, das neue. Und dort hat es ja viele Icons und Text. Und wenn du das Bild bewegst, oder, kannst du das auch oft nicht super lesen. Und das ist auch einfach, gestochen scharf. Du könntest einfach wirklich das Zeug bewegen und immer alles gut lesen. Und ich muss das auch mal sehen, das hat mich recht gewundert.
Hat wahrscheinlich einen Nachteil, oder? Ich glaube, der Nachteil ist ja, das Bild also wird ja dünkler, die maximale Helligkeit sinkt, ich glaube, oder weil es tut ja quasi so...
Hey, da haben sie gesagt, es ist umgekehrt.
Ah, wirklich?
Ja, sie haben gesagt, das sollte eigentlich gar nicht so sein, weil sie eben, wir haben ja vorhin noch versucht herauszufinden, technisch dahinter mit dem... Es wird ja gleich irgendein Bild eingesetzt, oder?
Also, nein, es wird ein schwarzer Frame eingesetzt.
Eben, ja, genau.
Das ist Black Frame Insertion. Also, das kannst du dir vorstellen, wenn du jedes zweite Bild halt mit schwarz ersetzt, dann halbiert sich deine Helligkeit, ganz einfach.
Genau, aber es ist eben nicht gleich wie vorher. Es ist ja darum, irgendwie pulsierend oder relativ oder rollend kommt das Bild. Und der Screen ist heller gewesen, haben sie gesagt.
Ah, krass.
Das finde ich eben noch speziell.
Ja, aber das kann ich mir nicht vor. Also, heller macht das wirklich
beide,
keinen Sinn.
Aber es haben beide gesagt.
Ja, aber dann haben sie den einen einfach heller eingestellt als den anderen oder so. Also, weißt du, bei so einer Demo.
Ja, aber gut, wie gesagt.
Ach, das glaube ich nicht.
Man muss auf Tests warten, aber. Ja. Weil das haben die alle betont, die das ausprobiert haben. Aber ja, gut, wenn beschissen worden ist, dann ja. Das,
die haben es wahrscheinlich eben dort vor Ort an der Messe testen, nicht selber oder drum natürlich.
Ja, genau.
Weil genau, das gibt es erst dort.
Ja, genau. Also,
ich kann das ist schon so, gell? Also auch bei auch an der IFA. Also ich habe den RGB Mini LED von Hisense, habe ich einmal bei Hisense und einmal bei Samsung gesehen. Und bei Samsung hat er komischerweise viel schlechter ausgesehen. Wieso echt?
Genau.
Genau, jedenfalls, das braucht auch wieder einen Chip, also es ist keine Software.
Außerdem, das haben sie schon letztes Jahr angekündigt, das Pulsar-Zeug. Und dann hat es aber, glaube ich, einfach keine Monitore damit gegeben. Yeah. Und jetzt, also ich glaube, jetzt gibt es wie vier konkrete Modelle, wo es da wirklich drin ist. Das sind aber alles so quasi 27 Zöller mit 1440p und das ist alles IPS, das ist alles kein OLED. Das brauchst du schon bei IPS.
Ja, aber sag, mit OLED sagt es aber auch nicht kompatibel, oder zumindest jetzt nicht, haben sie gesagt. Ja. Hey, dann noch das letzte Kleine, wo aber tatsächlich auch noch witzig getönt hat, ist da jetzt Local AI, also das LLM, wo lokal bei dir läuft, wo du sozusagen bei Games kann Tipps geben und sie haben es bei Total War zum Beispiel gezeigt. Und du kannst dann wirklich, Total War ist ja so ein Strategie-Game, so ein grosses, und du kannst jetzt sozusagen mit deinem Guide, also mit deiner historischen Figur, und du kannst ihm Sachen einfach fragen, oder, zum Game. Sozusagen, wie kann ich jetzt da gewinnen? Und dann gibt er dir irgendeine Taktik oder fragst ihn, wie gewisse Systeme funktionieren. Oder, und ja, das muss ich sagen, so Zeug hat schon noch das könnte jetzt schon ein Potenzial haben, weil eben, einfach sozusagen Game-Tipps.
Statt das musst du googlen.
Jedes ja, Mal. Genau, oder? Das ist etwas, wo du wirklich das Game kann analysieren und eben, es funktioniert lokal. Brauche ich irgendwie 8 GB RAM oder so.
Ja. Nein, gut.
Jetzt, wo kein
RAM, das ist jetzt das ist Gold wert jetzt, gell?
Das stimmt. Das
ist eine teure Sache.
Ja, gut, mal schauen, bis es noch kommt. Aber ja, das hat noch interessant gedacht. Mal schauen, ob dann wirklich das dann auch mal kommt, dass man es brauchen kann. Also, kommt, wir sind ja schon relativ lang dran, dann gehen wir doch weiter in Big Screen.
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
«Wake Up Dead Man», der dritte Teil in der «Knives Out»-Trilogie, obwohl die Serie wird vielleicht noch ewig weitergehen. Der neueste Netflix-Krimi, wie wollen wir es nennen, ist
draussen. «Murder Mystery».
«Murder Mystery». Du hast ihn jetzt auch gesehen, Samuel?
Ja, ich habe gestern geschaut. Okay. Ja.
Sehr gut, sehr gut. Ja, Luca, willst du uns erzählen, um was es geht? Stirbt jemand?
Es stirbt tatsächlich jemand. Wer hätte das gedacht? «Wake Up Dead Man» ist läuft seit dem 26. November auf Netflix. Und ich wünsche, ich hätte ihn früher gesehen. Ich habe ihn erst wirklich über 4 Tage gesehen, weil hätte ich ihn früher gesehen, wäre glaube definitiv in meinen Top 3 von unserem Podcast gekommen, von meinen Lieblingsfilmen vom Jahr. Ich habe ihn saumässig gut gefunden. Um was es geht in «Wake Up Dead Man», wie gesagt, es geht um den Priester Judd. Der ist da dort im Zentrum gespielt von Josh O'Connor. Der Judd hat eine bewegte Vergangenheit in seinem früheren Leben. Ist er quasi ein Boxer gewesen und hat mal in einem Kampf im Ring aus Versehen seinen Gegner getötet. Gebrochen von Schuld hat er dem Boxsport dann zurückgekehrt und hat sich der Religion zugewendet und dort einen Ort gesucht, wo er quasi ein bisschen auf Buße und Vergebung hofft. Und das Priester verschreibt er sich dann ganz den Menschen, besonders denen, die sich auch schuldig und Sünde behaftet fühlt, so wie er selber, weil er findet, hey, Güte, Empathie, Mitgefühl, das sind Werte, die er wirklich leben will jetzt. Und für ihn sind das nicht einfach nur Floskeln, sondern wirklich gelebte Praxis. Und wo der Judd dann eines Tages mal in einer Auseinandersetzung mit einem anderen eher radikalen Priester wieder mal Kontrolle verliert und ihm einfach einen Fusch ins Gesicht haut, wird er ins Exil verbannt, sozusagen. Er wird zur Strafe in einer abgelegenen Gemeinde versetzt. Dort sollte er Monsignore Wicks, gespielt von Josh Brolin, soll er ihn ein bisschen unter den Arm helfen und ihn unterstützen, weil aus irgendeinem komischen Grund laufen ihm die Leute aus der Kirche davon. Und der Judd sieht dann selber sehr schnell, wieso. Der Wicks entpuppt sich nämlich als Gegenteil von ihm selber. Der Wicks ist laut, kompromisslos, dogmatisch und er predigt halt so eine harte, spaltende Form vom Glauben, wo immer mehr Menschen aus seiner Kirche vertreibt, bis am Ende eben nur noch so einen kleinen fanatischen Kern von treuen Anhängern überbleibt, so ein bisschen so seine Jünger, seine Hardcore-Believer. Und der Judd passt einfach überhaupt nicht an den Ort an, mit seiner sanften und mitfühlenden Art. Ist er wirklich so der Fremdkörper in dieser Gemeinde. Er wird ungeliebt, er wird misstrauisch beäugt. Und dann passiert natürlich das, was passieren muss. Der Monsignore Wicks, der wird während einer Messe ermordet. Vor den Augen von allen Anwesenden wird er ermordet. Und obwohl der Mord öffentlich passiert, hat niemand gesehen, wer ihn gemacht hat. Und ja, das ist natürlich schon mal perfekte klassische Zutaten von so einem Murder Mystery. Du hast einen scheinbar unmöglichen Mord, du hast das Opfer und du hast einen kleinen Kreis von Verdächtigen. Und das ist natürlich der perfekte Fall für den Benoit Blanc. Einmal mehr wahnsinnig geil gespielt von Daniel Craig. «Wake Up Dead Man» ist für mich geil, weil er eben nicht einfach nur das Genre bedient von, oder das klassische Genre ist ja, du hast die mega eindimensionale Figuren, die alle sehr klar und schablonenhaft sind, mit ihrer Macke und Eigenheit und Abgründen und so, das sind so ein bisschen die Verdächtigen und das ist halt ein bisschen Teil von dem Genre, das ist nie so tiefgründig und es geht halt einfach um den Rätselspass, oder das Rausknobeln, wer könnte es jetzt, wer hat einen Grund, wer hat theoretisch einen Grund, um ihn umbringen und so und das Rausknobeln. Der Film hat das, aber er ist auch wahnsinnig vielschichtig und sagt viel mehr als einfach nur oder macht viel mehr als einfach nur einen Rätselspass aufzustellen. Er zeichnet vor allem je länger, je mehr finde ich einen mega guten Spiegel von unserer aktuellen Gesellschaft, wo nicht einfach nur Religion ist eigentlich wie so Synonym für unsere Gesellschaft. Wir leben im Moment in einer Zeit, wo alles extrem eben zynisch ist. Es ist aggressiv, moralisch aufgeladen. Wir sehen es ja selber in den Nachrichten, in den sozialen Medien, in unseren eigenen Kommentaren. Kommentarspalte von unseren Artikeln, wo einmal ein völlig harmloses Thema total eskaliert in der Kommentarspalte. Und es sind immer unglaublich scharfe, harte Fronten, wo nie irgendwo in der Mitte einen Kompromiss finden. Die andere Seite ist immer der Teufel in Person. Und das passt natürlich halt sehr gut ins Thema Religion, weil bei Religion macht das einmal auch. Beziehungsweise, das tut der Film ja auch ein bisschen ankreiden, dass Religion das macht. Aber eigentlich stellt sich der Film gleichzeitig auch die Frage, was könnte die Religion stattdessen machen? Was müsste Religion theoretisch sein? Und wie gesagt, Religion kannst du in dem Moment auch streichen und einfach das Wort Gesellschaft einfügen. Und schon hast du auch eine Gesellschaftsanalyse, Kritik und auch eine Idee, wie es man besser machen könnte. Das ist wahnsinnig, wahnsinnig vielschichtig. Also du hast wirklich die Themen, wo du nicht in einem Whodunit-Mystery-Krimi, Murder-Mystery erwartest. Und es kommt alles zusammen und es ist alles extrem rund. Es wirkt nicht mit dem Mahnfinger, es wirkt nicht deplatziert, es wirkt nicht bremsend für den Plot. Der Plot geht immer voran, du bist immer total in dem Mystery drin. Du willst wissen, wer wie, wo, die Wendung, jene Wendung. Und gleichzeitig gibt er dir so viel zum Mitdenken. Und wenn der Film fertig ist, die Auflösung ist super und alles, du bist immer aber über die anderen Themen auch noch am Nachdenken. Und darum, der Film macht extrem viel. Ich habe Knives Out, der erste Teil, einen sensationell geilen Film gefunden. Ich habe Glass Onion, der zweite Teil, immer noch gut gefunden. Ein bisschen weniger gut, aber immer noch gut. Und für mich ist jetzt Wake Up Dead Man der Beste von diesen drei, weil er wirklich nicht nur einfach ein Murder Mystery ist, sondern auch mehr Gewicht hat, mehr Gehalt. Und ja, also ich glaube, hätte ich den vorher gesehen, wäre er bei mir sogar auf Platz 1 gelandet.
Ah, wirklich? Oder so, ja.
Ich habe das Murder Mystery im ersten besser gefunden, aber der hat einfach mehr. Der ist halt nicht nur das Murder Mystery. Ich finde, das ist halt wirklich spannender im ersten, weil der geht voll auf das. Der ist ein durch und durch Murder Mystery und genau der ist... Das ist ein geiles Murder-Mystery und wie du sagst, irgendwie die Vielschichtigkeit, die Gesellschaftskritik da und irgendwie der ist ein Arschloch und seine blöden Huren YouTube-Filme macht und seine eigene dumme Gemeinde dort aufziehen und das Gefühl, er wird der nächste Politiker und bedient alle Sachen. Der eine ist ja wirklich so, er will irgendwo gewählt werden, oder? Und sagt, er hat doch alles gemacht, er hat irgendwie um die Schwulen, um die Seite, alles, alle Themen hat er abdeckt und trotzdem ist es nicht gegangen. Sie sind alles so ein Hund, Mann, wirklich.
Ja.
Ich habe es cool gefunden, es ist wie der Benoit Blanc, er ist schon irgendwie eine Hauptfigur, aber wie nicht die Hauptfigur. Also ich finde, er ist da viel mehr im Hintergrund, aber so die Hauptfigur ist wieder ist der Chad, oder ist der Priester und auch übrigens großartig gespielt, finde ich, von George O'Connor. Also der Cast war wieder wirklich ein Chefskiss.
Ja, du hast da den Jeremy Renner, Josh Brolin, Glenn Close, Mila Kunis, Andrew Scott, wo vielleicht viele von der BBC-Serie Sherlock kennen.
Als Moriarty.
Thomas Hayden Church und der Jeffrey Bright, wo gerade letztens bei The Last of Us Season 2 mitgespielt hat. All die Knives Out-Filme haben immer einen sensationell guten Cast.
Ja.
Und es ist wirklich so.
Schnell vorbei. Ist über 2 Stunden, aber geht wieder relativ flott durch.
Ist mir ganz vorgekommen, stimmt. Ja. Also super gefunden, wirklich. Also ist,
Ich
habe den ersten noch nicht gesehen, muss ich den mal nachholen. Dem
ja,
Fall.
Unbedingt.
Ja, okay.
Sehenswert. Unbedingt. Und es ist auch mega schön gedreht. Also die Bilder sind wieder... Also der Ryan Johnson, finde ich, als Regisseur hat immer einen wahnsinnig guten Blick. Es ist nie langweilig. Es ist immer wieder überraschend. Er hat eine wahnsinnig gute Art, zum Filmkomposition zu machen und mit Blocking-Techniken und Kamerafahrten und Licht und so. Es sind alle schöne Filme zum Anschauen, auf ihre Art und Weise.
Hey, aber stört dich am, wie heisst es, Benoit Blanc? Stört dich sein Dialekt nicht?
Ich finde den geil!
Das ist wirklich, so was redest du für ein Dialekt? Er ist Daniel Craig, er ist ja Engländer und ich kann es auch nicht. Ich finde, es ist ein unmöglicher Dialekt. Niemand redet doch so.
Ja, das ist ein Südstaaten-Zeug.
Nein, aber die reden nicht so. Also, das ist, ich finde, man hört es einfach raus, dass es irgendwie, keine Ahnung, versucht ein Franzose zu sein, der einen Südstaaten-Dialekt redet. Also, ich komme einfach nicht ganz raus.
Das weiss niemand so genau. Aber es gibt schon x Persiflagen in den sozialen Medien von seinem Akzent. Aber ich finde ihn geil. Es passt irgendwie, weil seine Figur ist auch ein bisschen schrullig und ein bisschen etwas, was du nie vom Daniel Craig würdest erwarten, weil du hast immer halt seinen stoischen James Bond im Kopf, oder? Und der ist einfach
ein Klon,
ein bisschen leicht ein Klon, aber dann trotzdem auch wieder im richtigen richtigen Moment nimmt das wieder ein bisschen zurück und ist ein bisschen weniger klonhaft. Und mir passt das. Mir passt der Mix. Ich finde das
aber super. Es ist geil gewesen. Ein bisschen düsterer als die anderen, aber es ist wirklich es ist sehr cool gewesen.
Ja, aber immer noch mit viel
Witz.
Also ich finde, das ist... Ich habe auch immer gelesen, so, ja, das ist viel düsterer und so. Nein, ich habe gefunden,
Ja. Er hat viel Humor, sehr viel Humor.
Ja.
Nein, aber die anderen sind fast ein bisschen also die anderen sind,
ja, das stimmt.
Sind, ja, einfach
der letzte ist sehr, so. Ja. Sehr lustig. Gut, der weiß ich.
Also, Knives Out, Wake Up, Dead Man läuft auf Netflix. Dann gehen wir doch noch in die Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der
Spielecke. Ich bin dazugekommen und habe Escape from Tarkov, also nicht Tarkov. Escape from Tarkov ist also ein ultra harter Survival-Shooter, der jetzt auch irgendwie 1.0 endlich gekommen ist. Und Escape from Tarkov ist natürlich die Anspielung an das. Das ist aber ein Singleplayer-Spiel und du spielst eine Ente. Und es ist aber eigentlich auch ein Extraction-Shooter. Einfach so top-down, oder? Also du kannst ja deine Ente, kannst sie designen, wie sie aussieht und so. Hey, und das ist so ein Game, das macht dich einfach so süchtig. Du startest eigentlich immer, also am Anfang startest du anders, aber nachher hast du deine Basis, so einen Bunker, und von dem gehst du raus. Am Anfang startest du immer am gleichen Ort, ich glaube später kannst du auch andere Exits finden. Und dann ist es einfach so ein mittelgrosser Level, wo du rumlaufst, Kisten lootest, Gegner abschiessest und schlussendlich geht es einfach darum, du willst möglichst viel Zeugs mitnehmen. Es hat dann aber auch ständig irgendwelche Quests erledigt, aber die Quests sind auch alle, keine Ahnung, schiesse ein paar in den Kopf, du irgendetwas extrahieren, baue irgendetwas. Weil in deiner Basis kannst du dann eben auch eine Werkbank, eine Medizinstation, ein Fitness-Ding, ein Center bauen, um dich zu trainieren. Und das ist einfach ein Game, weißt du, du kombinierst keine Skills, du tust einfach upgraden. Du gradest deine Skills ab, deine Überlebensskills, und für die einen brauchst du halt irgendwelche Thunfischdosen und Früchte zum Upgraden, und die musst du halt finden. Beim anderen brauchst du Geld, beim einen brauchst du irgendwelche Hühnerfedern und tausend Sachen, tausend Upgrades, jenste Waffen, weißt du, und Rucksack, damit du mehr Platz hast. Du kannst einfach, es ist so ein Loot-Game. Du findest einfach immer neues Zeugs, und wenn du stirbst bei einer Mission, dann kannst du halt auch wieder einmal kannst versuchen, deinen Loot wieder zu holen, und wenn du stirbst unterwegs, dann ist es halt weg. Und dann, es hat so eine gute Progression, weißt du, dann hast du vielleicht mal eine Dynamitstange, kannst endlich mal so eine Mauer kaputt machen, damit du dort eine Abkürzung hast, oder irgendein Schloss knacken. Du findest dann Schlüssel, die kannst du dann in der Basis registrieren, damit du sie gar nicht mitnehmen musst. Und jetzt hast du auch nicht geschnallt, das immer mitgeschleppt. Und dann hast du sozusagen deinen Schlüsselbund dabei. Und es ist eine lustige Mechanik, du siehst wie Diablo, so top-down, oder? Und Du spielst auch mit der Maus und Tastatur. Ich glaube, der Controller ist gar nicht unbedingt so gedacht, weil das Zielen und so ist halt dann auch ein bisschen einfacher. Obwohl ich eigentlich das Gefühl, es müsste auch mit Controller gehen. Aber es gibt es, glaube ich, auch nur PC. Und es geht ja so ein bisschen um den Sichtkegel. Also dort, wo du hinschaust, den siehst du auch. Und du verursachst auch Geräusche. Das heisst, wenn du mega laut rumsäckelst, dann hört dich Gegner. Und wenn es halt das Ente-Game ist, sind dort meistens quaken sie, bevor sie angreifen. Du hörst immer so... Weißt du, wo ist die Ente? Das ist mir lustig. Einfach irgendwie aus irgendeiner Richtung kommt das ein Ente.
Ehrlich.
Und gewisse kämpfen dann gegen sich selber. Zwischendurch hat es dann wieder irgendwelche Elite-Gegner, die natürlich immer genau dann in einem verdammten Scheiß-Grüppli auftauchen, wenn du am Säckeln bist und nicht drauf gefasst bist. Und dann kannst du den Scheiß nicht, deinen Loot nicht mehr holen. Und was ich noch nicht gesehen habe, es heisst immer so, ab dem Abend um 10 Uhr wird es gefährlich. Dann kommen die irgendwie. Eine Spinne draußen gewesen, dann hat es geheißen, jetzt kommen die Spinnen. Aber ich habe die noch gar nicht gesehen. Ich habe es dann gleich noch irgendwie rausgeschafft. Hey, das ist einfach gut. Du hast einfach ständig neue geile Waffen, wo kannst du mit Upgrades versehen. Neue lustige Helme. Weißt du, es sieht dann auch witzig aus. Am Anfang hast du einen super Topf auf dem Kopf. Und mittlerweile hast du so eine richtige Armeeausrüstung. Aber du bist halt immer noch so eine kleine Ente. Da hast du so einen Hund dabei, dem kannst du eine Schaufel ausrüsten, damit kannst du graben. Und hey, eben, es hat tausend Sachen, die du machen kannst. Und hey, wirklich geil. Also, kein Wunder ist es. Es ist ja, glaube ich, im Herbst ist es, glaub, rausgekommen, am 16. Oktober. Und es war schon recht ein Hype gewesen. Und ja, ich weiss jetzt auch wieso. Ich bin einfach nie dazu gekommen, zum Gamen. Wirklich sehr geil. Kostet, glaube ich, irgendwie 20 Stutz oder so. Ist so ein relativ günstiges Indie-Game, aber mit viel Game drin. Escape from Tarkov. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Ja, hey, das wäre es wieder gewesen mit der neuen Folge vom Techtelmechtel-Podcast. Dann danke ich euch fürs Zuhören und fürs Mitmachen und bis nächste Woche. Tschüss miteinander.
Bis dann.
Tschüss zusammen.